Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Viktoria Eglau. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde, in der der Islam im Mittelpunkt steht, aus aktuellem Anlass. Noch bis zum 21. April begehen gläubige Musliminnen und Muslime weltweit den Fastenmonat Ramadan. Das Fasten ist eine der religiösen Pflichten von Muslimen, die im Koran verankert sind. Um die genauen Fastenzeiten, die gar nicht so leicht herauszufinden sind, geht es hier gleich. Aber wir schauen auch noch auf einige andere Aspekte des Islam, etwa auf die islamische Kunst.
Tatsächlich gibt es eine gemeinsame Formsprache, die in allen muslimischen Kulturen eigentlich wieder auftaucht. Ein wichtiges Element ist beispielsweise Kalligraphie. Das kennt man ja und das hat natürlich mit dem Koran zu tun und dem Stellenwert des Korans. Und bisher haben eigentlich sich sehr viele eher westliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt, was ist islamische Kunst? Und natürlich setzt eben Saudi-Arabien da jetzt den eigenen Stempel auf, indem sie eine Biennale machen mit Definitionsmacht.
Die weltweit erste Biennale für islamische Kunst findet bis zum 23. April in der saudischen Hafenmetropole Jidda statt. Und meine Kollegin Julia Thieke ist dort gewesen. In etwa 10 Minuten wird sie uns mehr von ihrem Biennalenbesuch erzählen. Und auch das sind Themen dieses Podcasts. Muslime und Christen in der Sahelzone, die gleichermaßen unter dem Terror militanter Islamisten leiden und sich als Zivilisten vielfach um ein gutes und friedliches Miteinander bemühen. Und muslimischer Abolitionismus, ein wenig bekanntes Kapitel der Sklavenbefreiungsgeschichte. Am 21. April endet in diesem Jahr der Ramadan. Für praktizierende Muslime und Musliminnen geht damit ein Monat der Enthaltsamkeit zu Ende. Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang haben sie nichts gegessen und nichts getrunken. Dafür aber, so sagen es viele, ihre Seele mit Gebeten und Koranrezitationen genährt. In diesem Jahr dürfte zumindest das Fasten vielen ein bisschen leichter gefallen sein als in den vergangenen Jahren. Die Tage waren kürzer als in den Jahren, in denen der Ramadan weiter im Sommer lag. Und noch eine andere Veränderung gab es. Zum ersten Mal fasteten sehr viele Muslime in Deutschland, wenn auch nicht alle, nach denselben Zeiten. Denn tatsächlich gibt der Koran keine genauen Zeiten vor, sondern erwähnt nur Zeichen, wann die Gebetszeiten eintreten. Und die richtig zu interpretieren, das ist gar nicht so einfach. Julia Lai berichtet über eine seit Jahren schwelende Diskussion.
Was gibt es zum Essen? Scheuer? Eine türkische Joghurtsuppe. Mhm. Aus dem Thermomix. Mhm. Nudeln. Mhm. Kartoffel-Kohlrabi-Auflauf. Mhm. Aus dem Ofen. Fischstäbchen. Mhm. Und auf die Suppe drauf gibt es noch, wenn man mag, Butter mit Minze. Mhm.
Ein Samstagabend in einer Parterre-Wohnung in Ingolstadt. Mutter Mariam Siedelal legt noch letzte Hand an das Iftar-Mahl, das Essen, mit dem Muslime im Ramadan das Fasten brechen. Von 4.29 Uhr bis 18.34 Uhr hat die Familie heute gefastet, also rund 14 Stunden. Das sei dieses Jahr gut zu schaffen, sagt Mariam, aber das war nicht immer so.
Vor 5 Jahren, da war der Ramadan im August. Ja, das war schon anstrengend.
Da sich der islamische Kalender nach dem Mond richtet, verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr um ein paar Tage. 2018 etwa fasteten Muslime in einigen Städten Deutschlands mehr als 18 Stunden am Tag.
Da muss ich auch sagen, habe ich von einer Fatwa Gebrauch gemacht. Also Fatwa ist so eine Rechtsprechung, der sich die Muslime dann auch mal bedienen können, in der es hieß, sobald die Stundenzahl von 18 Stunden überschritten wird, gibt es wohl auch medizinische Erkenntnisse, dass das dann dem Körper schaden könnte. Die Möglichkeit, von der ich dann Gebrauch gemacht habe, war die, sich an dem nächstgelegenen muslimischen Land oder dem muslimischen Heimatland, Ursprungsland, wenn man denn eins hat, zu halten.
In Ägypten, wo Mariams Eltern und ihr Mann herkommen, wurde damals 16 Stunden gefastet. Mariam brach ihr Fasten also schon vor Sonnenuntergang.
Also von dem spirituellen Effekt her hat es sich total falsch angefühlt, aber ich hätte es anders körperlich nicht durchgehalten. Mein Mann schon. Das ist dann auch nochmal so ein trauriger Aspekt gewesen, dass man halt einfach nicht mehr gemeinsam wirklich die ganze Zeremonie so durchgeht.
Das Problem haben auch andere Muslime. Denn es existieren allein für Deutschland unzählige Kalender mit unterschiedlichen Gebetszeiten, an denen sich auch das Fasten orientiert.
Wenn wir uns die Gebetszeiten anschauen, wie sie festgelegt wurden, dann gehen diese Gebetszeiten zurück auf Beschreibungen des Propheten Mohammeds und auf einige Koranpassagen.
Der islamische Theologe Hacke Arslan forscht an der Universität Münster zu klassischem islamischen Recht. Er erklärt, jedes der 5 Pflichtgebete kann in einer bestimmten Zeitspanne gebetet werden. Und die orientiert sich an der Natur. Die Zeit des Morgengebets etwa fängt an, wenn das Licht beginnt, sich am Horizont auszubreiten. Nur, wie definiert man das genau? In der Astronomie gibt es mindestens 3 verschiedene Formen der Morgendämmerung. Die meisten muslimischen Verbände halten sich an die früheste Form, die astronomische Dämmerung. Sie tritt ein, wenn die Sonne 18 Grad unter dem Horizont steht. Das Morgengebet und damit auch der Fastentag beginnen dann sehr früh. Aber es gibt noch eine andere Schwierigkeit.
Auf der anderen Seite wird es im Sommer sehr spät dunkel, teilweise um 22 Uhr, 22:30 Uhr und um 1 Uhr ist dann wieder Zeit für das Morgengebet. Und dazwischen ist dann noch die Zeit für das Nachtgebet. Das heißt, innerhalb von 3 Stunden müsste man also das Fasten brechen, 2 Gebete verrichten und schon mit dem Fasten beginnen für den nächsten Tag.
In manchen Jahren geht in Deutschland zwar die Sonne unter, es wird aber nie ganz dunkel. Das Nachtgebet tritt also gar nicht ein. Viele muslimische Verbände hätten sich bei solchen Problemen über die Jahre pragmatisch beholfen, sagt Abdullah Ergün, wissenschaftlicher Leiter der Abteilung für islamische Forschung und Lehre beim türkischen Moscheeverband Millî Görüş. Und in solchen Fällen künstliche Gebetszeiten angesetzt. Viele richteten sich, wie Mariam, nach der Zeit im Heimatland.
Eine andere Methode wäre beispielsweise, dass man Mekka als Basis nimmt und sich danach richtet. Und für manche Regionen haben sich dort die Gelehrten entschieden, dass man feste Zeiten legt, was die Zeitspanne zwischen Abend- und Nachtgebet feststellt.
Im vergangenen Jahr haben sich viele große islamische Verbände in Europa nun auf einen einheitlichen Umgang mit den Schwierigkeiten geeinigt. Sobald die Nacht weniger als 5 Stunden beträgt, wird die Zeit des Nachtgebets künstlich angesetzt. Doch nicht alle sind mit dieser Lösung zufrieden. Zum Beispiel der Physiker Ramis Örlü, Dozent an der Königlichen Technischen Hochschule Stockholm.
Und es sind halt Zeiten, die man nicht spüren kann, sondern das sind halt berechnete Zeiten.
Örlü lebt seit 18 Jahren in Schweden und ist Teil einer interdisziplinären Forschungsgruppe zum Thema Gebetszeiten, angesiedelt bei der türkischen Süleymaniye-Stiftung. Die Forscher des Teams haben eine eigene Berechnungsmethode entwickelt, die sich wieder mehr an der Natur orientiert. Dafür haben sie Beobachtungen durchgeführt, etwa im Norden Norwegens. Sie wollten wissen, woran erkennt man die Nacht, wenn die Sonne nie untergeht?
Jede Kultur hat halt Indizien, wann Tag ist oder wann Nacht ist. Und die sind in hohen Breitengraden halt nicht an die Sonne gekoppelt. Wenn ich in Mekka Abend sage, wissen alle, es ist die Zeit nach Sonnenuntergang.
In Spitzbergen ist das anders. Auf einem Video der Gruppe ist zu sehen, wie die Forscher bei ihrer Exkursion tagsüber im kurzen Hemd herumlaufen. In der Nacht ist es genauso hell, aber jetzt tragen alle dicke Jacken. Offensichtlich liegt der Unterschied hier eher in der Temperatur. Für höhere Breitengrade schlagen die Forscher deshalb vor, sich an anderen Zeichen als dem Stand der Sonne zu orientieren. Der Temperatur, dem Vogelgesang, der Stille der Nacht oder der Morgenbrise. In Deutschland ist das nicht nötig. Doch auch hier ergeben sich mit ihrer Methode angenehmere Fastenzeiten, weil etwa das Morgengebet später und das Nachtgebet früher anfängt. Ob sich die Methode durchsetzen wird? Der islamische Theologe Hacke Arslan ist vorsichtig.
Man muss sie einfach machen lassen und wenn die Ergebnisse gut sind und stichhaltig sind und intersubjektiv für alle zugänglich sind und sinnvoll sind, dann kann man natürlich immer darüber diskutieren.
Schwierig findet er nur, wenn irgendeine Gruppe ihre Methode als den einzig richtigen Weg predigt. Eben diesen Eindruck will Ramis Örlü unbedingt vermeiden. Er macht für seine Sichtweise nicht einmal Werbung, sondern will einfach eine Alternative bieten für Menschen, die sich mit den herkömmlichen Zeiten schwer tun. Menschen wie Mariam Siedelal aus Ingolstadt. Sie hat sich kürzlich einen Vortrag von Örlü angehört.
Der hat Gänsehautmomente in mir ausgelöst, weil ich zum ersten Mal jemanden erlebt habe, der seinen Fokus so auf das Naturerleben gelegt hat.
Für diesen Ramadan hat sie sich fest vorgenommen, in der Natur einmal selbst die Zeichen der Morgendämmerung zu beobachten, die Örlü und seine Kollegen ausmachen. Danach fasten wird sie vorerst aber noch nicht, um nichts falsch zu machen, solange die Forschungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.
Im heutigen Saudi-Arabien hat der Prophet Mohammed vor etwa 1400 Jahren den Islam gestiftet. Dort in der Stadt Dschidda am Roten Meer findet zurzeit die erste Biennale für islamische Kunst statt. Biennalen wie die von Venedig oder Sao Paulo sind ja ein echtes Erfolgsformat der internationalen Kunstszene. Und auch die Millionenmetropole Dschidda hat nun eine solche Kunstschau, die alle 2 Jahre stattfinden soll. Meine Kollegin Julia Tieke ist bei der Biennale für islamische Kunst gewesen. Julia Tieke, dass in Saudi-Arabien nun Biennalen stattfinden, ist das Ausdruck einer kulturellen Öffnung des Landes?
Das kann man durchaus so sagen. Also es ist eine Öffnung von oben angeordnet, eine Kulturpolitik von oben, mit der seit einiger Zeit das Land auf sich aufmerksam macht. Es gibt auch große internationale Sportevents, aber eben auch Filmfestivals, große Musikevents und jetzt 2 Kunstbiennalen. Im letzten Jahr die erste in Riad für zeitgenössische Kunst und in diesem Jahr eben die weltweit überhaupt erste für islamische Kunst in der Küstenstadt Dschidda.
Die Regierung von Kronprinz Mohammed bin Salman, die hat ja international durchaus ein problematisches Image. Bin Salman selbst wird mit der Ermordung des saudischen Regimegegners und Journalisten Jamal Khashoggi in Verbindung gebracht. 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul war das. Könnten Kunstbiennalen in Saudi-Arabien auch das Ziel haben, von solch schwerwiegenden Vorwürfen abzulenken? Sollte man da überhaupt hinfahren?
Ja, ich finde, das ist wirklich zu Recht natürlich so, dass man immer wieder das auf den Tisch bringt. Und es ist einfach eine parallele Entwicklung, die, finde ich, immer noch auch schwer zu verstehen ist. Also es ist ein autoritäres Regime, das auch im Inneren jenseits dieses prominent gewordenen Mords eigentlich immer strenger ist, was Meinungsfreiheit angeht und politische Rechte. Und parallel findet diese Liberalisierung statt, die wirklich von oben angeordnet ist. Also es gibt im Zuge der großen Vision 2030 des Kronprinzen, unter dem all diese Veränderungen laufen, gibt es eben diese Öffnung. Es ist gewollt, dass nicht mehr nur die Pilgertouristen kommen nach Mekka und Medina, sondern auch internationaler Tourismus. Und Teil dieser Öffnung, die eben auch darauf abzielt, eine Ökonomie zu entwickeln jenseits des Öls, als Teil dieser Öffnung gibt es diese vielen Kulturinitiativen. Und ja, es ist ambivalent. Ich finde, man kann fahren, darf aber natürlich gar nicht vergessen, dass parallel zu diesen neuen Möglichkeiten da die Daumenschraube weiterhin und teilweise enger als vor 10 Jahren angezogen wird.
Dschidda ist ja die wichtigste Hafenstadt in Saudi-Arabien, liegt in der Provinz Mekka. Wo findet die Biennale da genau statt?
Ja, also Dschidda ist in der Tat das Tor nach Mekka. Es liegt 80 Kilometer entfernt am Hafen. Früher kamen die Pilger über den Hafen, jetzt über den Flughafen. Und die Biennale findet tatsächlich am Flughafen statt. Dort gibt es einen eigenen Terminal, der im Pilgermonat in der Hadsch geöffnet wird. Und im Moment ist nicht der Pilgermonat, sondern eben die Biennale, für die in dieses Areal, was sehr offen ist, einfach Sonnenreflektoren oben als Dach hat, ansonsten eine offene Fläche ist. Dort wurden Galerien reingesetzt für diese Biennale und das gesamte Terminal für die Ausstellung verwandelt.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz den Begriff islamische Kunst klären. Was ist das überhaupt? Was zeichnet sie aus? Und verbunden damit auch die Frage, welches künstlerische Konzept liegt dieser Biennale zugrunde?
Ja, wie so viele Dinge ist auch das umstritten, was es genau umfasst, ebenso wie letztlich auch Islam selbst. Einige sagen, es ist als Religion aufzufassen, andere sagen, es ist eine Zivilisation oder eine Kultur und ähnlich ist es mit der islamischen Kunst. Aber tatsächlich gibt es eine gemeinsame Formsprache, die in allen muslimischen Kulturen eigentlich wieder auftaucht. Ein wichtiges Element ist beispielsweise Kalligrafie. Das kennt man ja und das hat natürlich mit dem Koran zu tun und dem Stellenwert des Korans. Und bisher haben eigentlich sich sehr viele eher westliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt, was ist islamische Kunst? Und natürlich setzt eben Saudi-Arabien da jetzt den eigenen Stempel auf, indem sie eine Biennale machen mit Definitionsmacht. Und die Kuratorin und ihr Team, die Kuratorin ist aus Südafrika, eine Architektin, Sumaya Valley, sie will eben diesen vorwiegend europäischen Perspektiven, die islamische Kunst in ethnologische Museen oftmals stecken, etwas entgegensetzen und sagt einerseits, Einerseits zeigt sie viel historische Artefakte, andererseits gibt es 60 neue Arbeiten und es geht viel um Alltagsleben und Erfahrung von Muslimen und dann aber auch um die lange Geschichte der islamischen Philosophie, die eben vielen historischen und teilweise aber auch zeitgenössischen Arbeiten zugrunde liegt.
Sie haben sich die Schau in Jeddah ja genau angeschaut. Was fanden Sie besonders interessant? Was fanden Sie besonders sehenswert?
Ja, ich fand sie insgesamt tatsächlich sehr beeindruckend. Es gibt sehr viele Installationen, wenig Videokunst. Besonders hat mich eigentlich begeistert tatsächlich die Gestaltung des Außenraums. Da ist so eine Szenografie reingesetzt. Also es gibt so Sand und niedrige Mauern und in diese große Fläche sind verschiedenste Installationen. Es gibt sehr schönes Licht. Man sieht die Flugzeuge nebenan wegfliegen und dieser Ort steht unter dem Motto eigentlich der Hijra. Das ist die Auswanderung von Mekka nach Medina damals, als die erste islamische Gemeinde gegründet wurde. Und mit dieser Pilgerfahrt und Mekka und Medina beschäftigen sich zum Beispiel zwei Künstler sehr poppig und mit ihren Kindheitserinnerungen. Da ist der ägyptische Künstler Wael Shawki, der auch bei der Venedig-Biennale auf der Documenta schon ausgestellt hat, ein bekannter Künstler. Der hat so eine Kindheitserinnerung an eine Zeit in Mekka umgesetzt als Installation, wo sich bestimmte Laternen, die in dem Dorf stehen, die schwenken so von links nach rechts hin und her. Und ein anderer Künstler aus Saudi-Arabien beispielsweise hat verschiedene kleine Spielzeuge, die er als Kind in Mekka immer bekommen hat, ganz groß aufgeblasen und verformt. Und das ist so sehr Pop-Art-mäßig. Also solche Arbeiten finden sich da eben neben wirklich interessanten historischen Stücken auch.
Herrscht denn bei dieser ersten Biennale für islamische Kunst künstlerische Freiheit oder gab es da eine Lenkung von oben oder gar Einmischung oder Zensur?
Ja, das ist gar nicht leicht zu sagen. Also es ist natürlich nicht transparent und eben insgesamt eine Initiative vom Kulturministerium, wie gesagt, von oben angeordnet. Das heißt, natürlich hat es von Anfang an einen bestimmten Stempel und zu den ganzen gesellschaftlichen Umbrüchen, die der Kronprinz anordnet, gehört auch ein sogenannter moderater Islam, den er vertreten will. Und natürlich ist diese Biennale ein Teil davon, zu definieren, was jetzt islamische Kunst ist. Und damit ist es natürlich auch, hat es mit einer Machtposition zu tun. Und es gibt sicherlich Ausschluss. Ein Ausschluss, den ich selbst gesehen habe, ist zum Beispiel in einer eigentlich interessanten Arbeit von saudischen Künstlerduo Brick Lab. Die haben sich beschäftigt mit einem modernistischen Bau in Jeddah, in dem früher Pilger beherbergt wurden und der eben abgerissen wurde. Und die Brutalität dieses Abrisses und der ganzen Stadtplanung, die ich selbst eben auch erlebt habe bei einem vorherigen Besuch, die ist dort gar nicht thematisiert. Und das wäre sicherlich zum Beispiel auch nicht möglich, weil es eine Kritik an der staatlichen Politik beinhalten würde.
Die Biennale für islamische Kunst in Jeddah in Saudi-Arabien geht bis zum 23. April. Wer noch hin will, muss sich also beeilen. Julia Thieke hat die Biennale besucht. Vielen Dank für diese Eindrücke und Einordnungen. In den Sahelstaaten Burkina Faso, Mali und Niger kämpfen militante Islamisten gegen die Regierungen. Sie gehören teils zum Al-Qaida-Netzwerk, teils zum sogenannten Islamischen Staat. Sie verüben Attentate und löschen die Bevölkerung ganzer Dörfer aus. In allen drei Staaten ist eine Mehrheit der Bevölkerung muslimisch, aber es gibt auch christliche Minderheiten. Und der Terror trifft Christen und Muslime gleichermaßen. Allein 2022 wurden in Burkina Faso, Mali und Niger Schätzungen zufolge mindestens 2300 Zivilistinnen und Zivilisten getötet. Millionen mussten in den vergangenen Jahren fliehen oder wurden vertrieben. Was bedeutet der Terror im Namen des Islam für das Miteinander von Muslimen und Christen? Das hat Bettina Röhl in Niger recherchiert.
Sicherheitskontrolle am Eingang des Grand Hotel in Niamey. Die Metalldetektoren schlagen an. Das Sicherheitspersonal untersucht Taschen und Rucksäcke. Dann erst gibt es den Eingang frei. Schon seit einiger Zeit werden alle Gäste vor dem Betreten des Hotels auf Waffen untersucht. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in Niger und den benachbarten Sahelstaaten. Mehrere bewaffnete islamistische Gruppen kämpfen gegen die Regierung, verüben immer wieder schwere Attentate. In den Städten haben die staatlichen Sicherheitskräfte die Oberhand, vermutlich auch dank solcher Kontrollen. In der Eingangshalle des Vier-Sterne-Hotels plätschert ein Springbrunnen. Am Bankschalter neben der Rezeption steht eine Ordensschwester in blauer Tracht. Schwester Ria geht voraus, schließt den kleinen Souvenirladen neben dem Eingang auf. Jeden Samstag verkauft die Nonne hier Kunsthandwerk, Batikarbeiten mit dörflichen Szenen, Silberschmuck der Tuareg, kleine Menschen- oder Tierfiguren und sogar eine Krippe. Ein erstaunlicher Anblick in einem Land, dessen Bewohner zu 95% muslimisch sind.
Ich gehöre zur Kongregation der kleinen Schwestern Jesu, die in der Linie von Charles de Foucault gegründet wurde. Ich bin seit 1984 hier. Die Kongregation kam schon 1952 nach Niger. Unser Ziel war es, ganz im Sinne Foucaults unter muslimischen Gläubigen zu leben, unter Nomaden.
Die Tuareg sind nur eine von 8 Volksgruppen in Niger. Bis 2011 teilte Schwester Ria, die aus den Niederlanden stammt, das Leben von Tubu- und Tuareg-Nomaden, die fast ausnahmslos muslimischen Glaubens sind. Mehr oder weniger gegen ihren Willen kam sie vor 12 Jahren in die Hauptstadt, nach einem Vierteljahrhundert des Lebens in der Wüste.
Die Sicherheitslage hat uns daran gehindert, dieses Leben weiterzuführen.
Seit 2011 nimmt die Gewalt in Niger und den Nachbarstaaten zu. Militante Islamisten, die teils zum Al-Qaida-Netzwerk, teils zum sogenannten Islamischen Staat gehören, kämpfen gegen die Regierungen, verüben Attentate, löschen die Bevölkerung ganzer Dörfer aus. Die Terrorgruppen finanzieren sich unter anderem durch den Handel mit Drogen, aber auch durch Entführungen und das Fordern von Lösegeld. In der Stadt fühlt sich Schwester Ria sicher, außerhalb jedoch bedroht. Allerdings nicht etwa, weil sie Christin ist.
Ich bin als Mensch bedroht. Hier geht es nicht um eine Frage der Religion. Wir leben in Symbiose mit der Bevölkerung. Mit den Muslimen haben wir keinerlei Probleme. Wir sind miteinander sehr vertraut. Sie haben uns, als wir vor Jahren zu ihnen kamen, als Gesandte Gottes empfangen. Die Tuareg haben damals zu uns gesagt: Wir werden euch beibringen, wie wir in der Wüste überleben, wie ihr euch ein Zelt macht, wie ihr Ziegen und Esel tränkt. Mit den Muslimen verbindet uns eine tiefe Freundschaft.
Manu Arali gehört zu denen, die Schwester Ria schon lange kennen. Er ist Tuareg, Muslim und tief religiös. Die 5-täglichen Gebete einzuhalten ist ihm ein Anliegen, das muss aber nicht immer in der Moschee sein. An diesem Abend haben er und seine Frau Gäste. Im Hof des Hauses stehen die Platten mit dem Essen schon bereit. Ein Stück Gastfreundschaft und Tuareg-Kultur in der Hauptstadt. Arali lebt seit Jahren in Niamey. Er leitet eine nigrische Hilfsorganisation, saß viele Jahre im Parlament. Seine Verbundenheit mit Christen, vor allem katholischen Glaubens, geht bis auf seine Jahre als Oberschüler zurück. Da es in der Oase Timia, in der er bis dahin gelebt hatte, kein Gymnasium gab, ging er ab 1984 in dem Ort Tawa auf die Oberschule. Dort stieß er auf etliche weitere Schülerinnen und Schüler aus den Tuareg-Gebieten.
Wir waren noch nie im Süden des Landes gewesen. Wir fühlten uns völlig entwurzelt und fremd. Wir kamen mit der katholischen Mission von Niger in Kontakt. Die Katholiken haben uns Schülern, die zum Lernen nach Tawa gekommen waren, sehr geholfen.
Wie Schwester Ria ist auch Arali davon überzeugt, dass es den Gewaltakteuren in Niger nicht um religiöse Fragen geht, obwohl sie den Islam im Namen tragen. Und auf keinen Fall sei der Terror eine Folge von Konflikten zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften.
Es stimmt zwar, dass die katholischen Schwestern nicht länger in der Wüste bleiben konnten, aber auch viele muslimische Gläubige mussten vor dem Terror der islamistischen Gruppen aus ihrer Heimat fliehen. Viele Imame und Dorfchefs waren gezwungen, die Region Tillaberi an der Grenze zu Mali zu verlassen. Der Terror trifft Christen und Muslime gleichermaßen.
Hintergrund der Gewalt sei eher eine Mischung aus Armut und Staatsversagen. Die islamistischen Gruppen versprechen eine Art Sold, was viele junge Menschen verlockt. Es gibt für sie wenig legale Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Staat schafft es außerdem nicht, die Bevölkerung zu schützen, sein Gewaltmonopol zu verteidigen. Um radikalem Gedankengut den Boden zu entziehen, hat die nigerische Regierung vor 4 Jahren ein Komitee für den Dialog zwischen den Religionen gegründet, kurz CDIR. Dem gehören Muslime und Christen an. Es hat Büros in allen Regionen des Landes. Sheikh Ismail Djibril Karanta ist Präsident der Islamischen Vereinigung in Niger und Mitglied des interreligiösen Komitees.
Unsere Botschaft ist, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind. Schon zur Zeit des Propheten gab es Menschen, die sich für den Dialog zwischen Christen und Muslimen eingesetzt haben. Man kann sich also auf die Zeit des Propheten berufen, um Frieden zu stiften. Weil wir alle von Gott geschaffen wurden, sollten wir miteinander in Frieden leben.
Diese Botschaft verbreiten die Mitglieder des Komitees in den Moscheen, bei Veranstaltungen oder wenn sie als Gesprächspartner in einer Radiosendung eingeladen sind. Sie hoffen inständig auf Gehör und darauf, dass der Terror den fragilen Frieden zwischen den Religionsgemeinschaften nicht zerstört.
Sklaverei, die hat in muslimischen Gesellschaften genauso existiert wie in christlichen. Was weniger bekannt ist, der Islam hat auch eine ganz eigene Geschichte des Abolitionismus, also des Kampfes für eine Abschaffung der Sklaverei. Es waren Muslime aus Westafrika, die gegen die Versklavung schwarzer Menschen rebellierten und sich dabei auch auf den Propheten selbst beriefen. Ihre Bewegung hat auch westliche Pioniere der Sklavenbefreiung inspiriert. Nabila Abdel Aziz erinnert an ein von vielen vergessenes Kapitel der Abolitionismusgeschichte. Amazing
grace, how sweet. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Eines der berühmtesten Kirchenlieder der Welt. Nur wenige kennen die Geschichte dahinter. Geschrieben hat es ein ehemaliger Kapitän eines Sklavenschiffes, John Newton, der, nachdem er in schwere Seenot geraten war, zum Christentum konvertierte und begann, seine Sklaven besser zu behandeln. Später wurde er zu einem der berühmtesten Gegner der Sklaverei und kämpfte zusammen mit dem Parlamentarier William Wilberforce für ein Verbot. So wird die Geschichte des Abolitionismus, also der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, immer wieder erzählt. Als ein heroischer Kampf vor allem von weißen, christlich geprägten Menschen aus dem globalen Norden, die sich gegen ihre eigenen Gesellschaften stellten. Aber in dieser Version der Geschichte fehlt etwas. Und die Wissenschaft ist gerade erst dabei zu verstehen, wie viel.
Erinnern wir uns an den Gründer der London Society for the Abolition of the Slave Trade. Die Person, die der Mentor von William Wilberforce war, dem berühmtesten britischen Kämpfer gegen die Sklaverei. Das war Thomas Clarkson. Er, der Gründer des modernen Abolitionismus, sprach von einem afrikanischen Muslim als seiner Hauptinspiration. Was für eine Geschichte.
Incredible story. Rudolf Ware ist Professor für westafrikanische Geschichte an der University of California, Santa Barbara. Er rüttelt an einer lange Zeit unhinterfragten These über den Islam, den Westen und die Sklaverei. Die lautet, der Westen sei zwar für eine lange Zeit pro-Sklaverei gewesen, sei dann aber, beeinflusst durch christliches und aufklärerisches Gedankengut, zu einer Ablehnung der Sklaverei gekommen. Der Islam hingegen habe nichts zur Abschaffung der Sklaverei beigetragen und habe Sklaverei eher befürwortet. Rudolf Ware sagt hingegen, es gab nicht nur parallel zu den Reformen in Europa, sondern sogar davor in Westafrika Theologen, Herrscher und Juristen, die sich mit ihrer Interpretation des Islam für ein Ende der Sklaverei einsetzten. Eine Kritik an der Sklaverei, so Ware, begann mit dem Gründer des Islam selbst, dem Propheten Mohammed, der alle Sklaven, die er besaß, befreite.
So there's a kind of Muslim critique of the institution of slavery from the beginning.
Es gibt eine muslimische Kritik an der Institution der Sklaverei von Anfang an. Die frühen Juristen des Islam etablieren ein Prinzip, das es in anderen Traditionen erst viel später gab, nämlich, dass der Mensch prinzipiell frei ist.
The principle regarding human beings is freedom. Period.
Sklaverei wurde von Mohammed und den frühen Juristen zwar nicht vollständig verboten, jedoch wurden die Fälle, in denen es erlaubt war, einen anderen Menschen zu besitzen, immer weiter eingeschränkt. Zum ersten Mal in der Geschichte der arabischen Halbinsel wurde es zum Ideal, nicht möglichst viele Sklaven zu besitzen, sondern seine Sklaven zu befreien. Rudolf Ware gesteht jedoch ein, dass dies bald keine Rolle mehr spielte. In den muslimischen Reichen, die darauf folgten, war Sklaverei ein normaler Teil des Alltags. Doch etwas war anders als im späteren transatlantischen Sklavenhandel, sagt Jason Sparks. Er unterrichtet Religionswissenschaften und globale Studien an der Wilfrid Laurier University in Kanada. In muslimischen Gesellschaften und auch an anderen Orten auf der Welt sei Sklaverei nicht auf schwarze Menschen beschränkt gewesen. Im Gegenteil seien die meisten Sklaven muslimischer Herrscher für eine lange Zeit weiß gewesen. Doch das änderte sich.
Schritt für Schritt verband sich die Ablehnung aufgrund von Hautfarbe mit frühmodernen Verständnissen von Race und dem transatlantischen Sklavenhandel. Und in der Frühmoderne wird das Schwarzsein zu der Eigenschaft, die man mit dem Sklavensein verbindet.
Das war einer der Gründe für das Entstehen einer Antisklavereibewegung unter schwarzen Muslimen in Westafrika. Der Sklavenhandel weltweit wurde im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels, an dem auch Muslime beteiligt waren, umfassender und brutaler. Und er fokussierte sich auf schwarze Menschen. Dagegen rebellierten Theologen, Juristen und Herrscher, so Rudolf Ware.
Sie bezogen sich auf die frühe muslimische Tradition, um eine sehr tiefgehende Kritik an der Sklaverei zu entwickeln. Der Unvereinbarkeit von islamischer Lehre und der Idee, dass man einen Menschen besitzen könne.
Es war Ende des 16. Jahrhunderts, als in Timbuktu die ersten Schriften auftauchten, die die Versklavung von schwarzen Menschen kritisierten. Gelehrte wie Ahmad Baba und später Usman Danfodio und Ahmadu Bamba schrieben gegen die Sklaverei in muslimischen Gesellschaften an. Aber es blieb nicht nur bei Schriften, so Rudolf Ware.
Es entwickelte sich eine ganze Antisklavereibewegung am Ende des 18. Jahrhunderts im heutigen Senegal, die es nicht nur schafft, den atlantischen Sklavenhandel in dieser Region zu beenden, sondern auch zum Ziel hat, die Sklaverei selbst in muslimischen Gesellschaften abzuschaffen.
Das war unter dem Herrscher Abdulkader Khan, der nicht nur Gegner der Sklaverei, sondern auch des Königtums war und erstmals die Befreiung von nichtmuslimischen Sklaven vereinfachte. Westafrika habe seine ganz eigene Tradition des Abolitionismus, sagt Rudolf Ware. Und die sei sogar mit der in Europa verbunden. Thomas Clarkson, der schon erwähnte Gründer der London Society for the Abolition of Slave Trade, schrieb in vielen Details über die Geschichte Abdulkader Khans.
Clarkson sagt über Khan, dass der weise und gute Imam ein exzellentes Beispiel für die Abschaffung des Handels mit Menschen sei.
Warum wurde dieser Teil der Geschichte vergessen? Afrikanische Herrscher, die mit dem Islam gegen die Sklaverei kämpften und damit mindestens den Gründer der London Society for the Abolition of Slave Trade beeinflussten. Für Jason Sparks hat das einerseits damit zu tun, dass viele Muslime schwarze muslimische Geschichte ignorieren. Und andererseits auf nicht-muslimischer Seite mit einem eurozentrischen Blick auf die Geschichte, in dem nicht Menschen wie Abdulkader Khan, sondern ehemalige Sklaventreiber wie John Newton in den Mittelpunkt gestellt werden.
It's not just ideas in Europe being.
Es ist nicht nur so, dass die Kolonialisierten Ideen aus Europa annehmen, sondern Ideen, Erfahrungen, Spiritualität, revolutionäre Gedanken, politische Ideen aus der Peripherie beeinflussen auch Menschen in den Zentren der Macht. Der Austausch geht in beide Richtungen,
sagt der Religionswissenschaftler Jason Sparks. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur, in dem es heute um verschiedene Themen rund um die zweitgrößte Weltreligion, den Islam, ging. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.